Wir schlagen auf, wer eine Bibel dabei hat, 1. Mose 14. Vielleicht nochmal ein Rückblick auf das letzte Kapitel 13. Wir haben das letzten Freitag ja gehört. Wir sind ja in der Abrahams-Erzählung, beziehungsweise den Ereignissen um Abraham, so hieß er zunächst. Abraham heißt ja einfach auf Deutsch erhabener Vater. Und in Kapitel 17, als er zum Vater vieler Völker wird, da heißt er dann Abraham, das heißt Vater der Menge. Also deshalb auch die Namensänderung. Gott hat ihm dann diesen anderen Namen auch geschenkt. Zunächst einfach erhabener Vater, ja, Vater der Würdigkeit und später dann Vater der Menge, Vater vieler Völker. Aber hier noch Abraham. Also wenn ich aus Versehen manchmal Abraham sage, dann seht mir es nach. Wir können auch vom Rückblick ihn so bezeichnen, aber damals hieß er eben noch Abram zunächst. Und wir haben gesehen beim letzten Mal, dass Abram und Lot sich getrennt haben und auch haben wir mit Freude gesehen, wie sich Abram hier geistlich verhalten hat. Er hat Lot die Wahl überlassen, in welche Gegend er ziehen will. Und Lot hat sich natürlich das rausgesucht, was mit den Augen vordergründig besser aussah, wo das fruchtbare Land ist, wo es mehr Wasser gibt. Aber wir wissen dann später, wenn wir weiterlesen, 1. Mose, welches Gericht dann über diesen Landstrich Sodom und Gomorra dann kommen wird oder gekommen ist dann damals. Auch schon in Kapitel 14 kommt das Gericht über Lot. Da fängt schon an. Wir werden das jetzt gleich hören. Und so möchte ich das lesen. Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von Sinear, Arjochs des Königs von Elasar, Kedor Laomers des Königs von Elam und Tidals des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsha, dem König von Gomorra, und mit Shinab, dem König von Adma, und mit Shemeber, dem König von Seboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist. Das ist also rückblickend ja dann auch geschrieben. Da ist dann später das Tote Meer. Damals war es aber noch bewohnt. Ja. Denn sie waren 12 Jahre dem König Kedor Laomer untertan. Kapitel 14. Chitirnatzat. Dem König Kedor Laomer untertan gewesen und im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Darum kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter zu Ashtaroth Kanarim und die Susiter zu Ham und die Emiter in der Ebene Kiriatayim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis El Paran, das an die Wüste stößt. Danach wandten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter. Wir sind jetzt in Vers 7, Kapitel 14, Vers 7. Chitirnatzat Siem. Das ist immer ein bisschen. Ich weiß nicht, ob jemand übersetzen kann, der Valentina. Ich glaube, es ist heute niemand da. Könnte. Ja. Also Vers 7 nochmal. Danach wandten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hadseson Tamar wohnten. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Seboim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten sich zu kämpfen im Tal Siddim, und jetzt kommen die Gegner, mit Kedor Laomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Goyim, Luther übersetzt Völkern, das heißt Goyim auf Hebräisch, und mit Amraphel, dem König von Sinear, und mit Arioch, dem König von Elasar, 4 Könige gegen 5. Das Tal Siddim aber hatte viele Erdharzgruben oder auch Erdölgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Brudersohn, also Neffen, und seine Habe, seinen Besitz, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Hebräer, der da wohnte im Hain Mamres des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Aner. Diese waren mit Abram im Bund. Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318, in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis Dan und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor, Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er, nämlich Melchisedek, war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn, nämlich Abraham, und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm, nämlich Melchisedek, den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham: Gib mir die Leute, oder gib mir die Seelen, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Aber lass die Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen. Soweit das Wort Gottes. Und diese sehr spannende Geschichte, die erste größere Kriegshandlung, von der uns in der Bibel berichtet wird. Ein Krieg, der sich bisher allein hier in der Heiligen Schrift findet. Archäologisch ist man zwar hier noch am Forschen, es sind auch manche dieser Völker bekannt, etwa die Horiter. Das sind also historische Ereignisse. Die Horiter hat man also Ausgrabungen gefunden. Und deshalb darf man davon ausgehen, dass auch die anderen Völker so gegeben hat. Auch wenn es jetzt außerhalb der Bibel nicht so sehr erforscht ist. Das spielt sich ab in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Also wahrscheinlich um das Jahr 1700 vor Christus. Mose war ja etwa 1250, David war etwa um 1000 vor Christus, bloß dass wir es etwa richtig einordnen, ja. Esra etwa so um 500, das sind so die groben Daten. Und hier sind wir also über 1200 Jahre vor Esra, über 700 Jahre vor David und über etwa 500 Jahre vor Mose in dieser Zeit ungefähr. Die genauen Jahreszahlen kann man nur erschließen. Man nimmt also an, dass dieser erstgenannte König Amraphel von Sinea identisch ist mit dem bekannten Hammurabi, dem babylonischen Herrscher und Gesetzgeber, von dem man gewisse Gesetzestexte noch gefunden hat, auch archäologisch, also nachgewiesen. Und der hat regiert etwa 1700 vor Christus. Sinea ist ja ein anderer Begriff auch für Babylon, hängt auch damit zusammen. Und jetzt muss man vielleicht mal sortieren, das ist sehr verwirrend auf den ersten Blick, ja, diese vielen Namen, die immer wieder aufgezählt werden, aber es ist sehr genau alles, sehr exakt beschrieben, genaue Geschichtsschreibung. Und es sind 4 Könige von Großreichen genannt und 5 Könige von kleineren Reichen, solche Königsstädte oder Stadtkönigreiche. Sodom und Gomorra, das sind mehr solche Stadtgebiete, während zum Beispiel Sinea für Babylon steht, für ein größeres Reich, und auch Elam, die Elamiter, Goyim, König von Völkern, wird es übersetzt, also verschiedene Völker sogar, Und ja, einen habe ich jetzt vergessen, Elasar, darüber weiß man jetzt nicht viel. Aber das sind jedenfalls größere Reiche und das andere sind solche Stadtkönige von Städten, so wie Pforzheim jetzt gegen Russland kämpfen würde oder so ähnlich, ja, wo sich das vorstellt. Oder Dennach gegen Pforzheim. Also im Verhältnis von der Größe einmal, dass man sieht. Und insofern ist es ziemlich, auch wenn das fünf Könige dann gegen vier sind, muss man die Relation sehen. Diese fünf Könige sind über viel kleinere Gebiete Herrscher als diese vier großen Könige, gegen die sie da zu Felde ziehen. Es ist ein Kampf, vermutet man nun historisch auch, um gewisse Handelsstraßen, und diese kleineren Könige waren tributpflichtig, mussten also Abgaben zahlen, so wie es heute noch bei der Mafia ist, auch bei der russischen Mafia und so. Da ist ja öfter so, wir vermuten auch im Haidach, dass das zum Teil so läuft, unter uns gesagt, wir haben schon mal so ein bisschen miterlebt, manche Dinge, dass die Mafia versucht, die Läden zu kontrollieren und dass dann gewisse Abgaben so herausgepresst werden. Und das ist ja ein offenes Geheimnis, auch in Italien, die Geschäfte haben dann einen gewissen Schutz durch die Mafia und dann müssen sie aber einen gewissen Anteil an diese kriminelle Gruppierung abliefern. Und man kann das jetzt nicht ganz eins zu eins vergleichen, aber diese Großreiche haben natürlich diese kleineren Reiche unterjocht, haben Abgaben von ihnen bekommen, und die Kleinen haben sich hier gewehrt, haben einen Krieg angefangen, und im 13. Jahr praktisch sind sie abgefallen, und dann haben diese großen Könige einen Kampf gegen sie geführt und schließlich auch gewonnen, haben dann den König von Sodom und Gomorra und so weiter einfach gefangen genommen, beziehungsweise hier wird gesagt, sogar die seien in diese Erdharzgruben gefallen. Aber wir sehen ja nachher, dass der König von Sodom selber noch lebt. Das ist sicherlich das Heer auch gemeint, das hier einfach eine Niederlage erlitten hat. Und der König von Sodom selber, der tritt ja nachher noch Abram entgegen. Wobei ich denke, dass sich hinter diesem König von Sodom noch jemand anderes verbirgt. Darauf kommen wir nachher noch zurück. Das ist nicht nur dieser irdische König. Also diese kleineren Könige haben gegen diese größeren gekämpft. Ich werde jetzt nicht auf alle Namen hier einzeln eingehen. Das wird auch für uns nicht so viel Interesse mit sich bringen, diese einzelnen Namen alle zu wissen. Aber entscheidend ist, dass eben eine Niederlage erfolgt ist. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen. Was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Und man nimmt an, dass dann auch der König von Sodom dort war. Und auch die Besitztümer wurden erbeutet, Vers 11. Und dann vor allem, jetzt kommen wir wieder zu unserer Abrams-Begebenheit, ab Vers 12, wird nun diese größere Geschichte wieder praktisch fokussiert, geblendet auf die zunächst kleiner erscheinende Geschichte, aber in Wirklichkeit Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte, die viel größer ist als die Weltgeschichte. Auch wenn man denkt, es ist nur ein Ausschnitt. Abram und Lot sind ja praktisch einzelne Personen. Aber Gott macht zwar mit den Königen Weltgeschichte, aber mit den Patriarchen, so nennt man sie auch, Heilsgeschichte. Und die Heilsgeschichte geht über die Weltgeschichte hinaus. Also Weltgeschichte mag zwar in der Zeitung stehen und sehr groß erscheinen, und die Heilsgeschichte steht dafür in der Bibel, aber die Heilsgeschichte ist das Grundlegendere und Umfassendere. Und so ist auch, wenn wir Zeitung lesen, sehen wir nur die Oberfläche des Geschehens, aber nicht das, was tiefer geht, was tiefer liegt. Nicht? Und dann heißt es in Vers 12, sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Neffen, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Die haben also richtig Beute gemacht. Und Lot hatte ja auch viele Herden, hatte auch viel Besitz. Und diese vier Großkönige, als sie Sodom und Gomorra erobert haben, haben eben mitgenommen, was ging und was ihnen eine Vergrößerung ihres Besitzes versprochen hat. Und alle Vorräte und zogen davon, steht hier noch. Ja, da hat das erste Mal das Gericht den Lot schon getroffen. Er meinte, er hat sich das bessere Teil erwählt, hat nur auf das Äußere geschaut, hat nicht geistlich gehandelt. Und nun, Abraham muss ihn jetzt retten. Der Onkel muss dem Neffen zu Hilfe kommen. Wir haben ja auch Onkel und Neffe unter uns. Ja, wollen wir jetzt nicht vergleichen, aber vielleicht könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen. Nun, ein Knecht war entronnen und der hat es Abraham angesagt, Vers 13, dem Hebräer steht hier. Soweit ich sehe, ist es das erste Mal, dass hier auch der Begriff Hebräer auftaucht. Ifri, hebräisch. Und diese Bezeichnung, die ja für, bis heute auch für Israeliten gebraucht wird, die kommt von der Abkunft. Und zwar ist es in 1. Mose 11, Vers 16. Eber oder Heber heißt es da, war 34 Jahre alt und zeugte Peleg und lebte danach 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und das ist dann die Linie Peleg, Regu, Serug, Nahor, Tara und Tara zeugte Abraham. Diese Linie über die ganzen Vorväter, Eber oder Heber als der Urvater. Und da kommt nach historischer Erkenntnis auch der Name Hebräer her. Abraham der Hebräer wird er hier genannt, also der Nachkomme dieses Heber. Der wohnte im Hain Mamres des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Aner. Und das waren nun Verbündete auch von Abraham und die bekommen nachher auch etwas von der Beute. Also wir werden nachher noch sehen, Abraham will für sich nichts, aber er sagt, die mit mir verbündet waren, das ist dann deren Entscheidung, wenn die etwas nehmen. Ja, dafür kann er nicht sprechen, aber für sich verzichtet er dann auf das, was dieser König von Sodom ihm anbieten möchte. Und nun ist es so, dass Abraham seine Knechte wappnet, zurüstet, in den Kampf zieht, und zwar gegen ein Heer von 4 Großreichen, muss man sich vorstellen. Nicht gegen irgendwelche kleinen Grüppchen, sondern, wenn ich sie richtig verstehe, dann jagt er ihnen nach, diesen Heeren, die anderen 5 Könige besiegt hatten. Nicht? Es mag sein, dass die zum Teil schon weitergezogen waren, aber wie viele da waren, das steht jetzt nicht da, gegen wie viele sie gekämpft haben. Aber was hier steht, ist, dass er eine äußerst geringe Zahl an Kämpfern hier wappnet, nämlich 318 Knechte. Man kann aber auf jeden Fall davon ausgehen, dass es gegen eine vielfache Übermacht war, dieser Kampf, den Abraham da geführt hat. Und das ist wirklich eine interessante Stelle, weil die so außergewöhnlich ist. Abraham als Kriegsherr, ja, als Feldherr, das ist also nicht so häufig. Das bei Josua ist es ja dann gang und gäbe. Josua, der ja dann die ganzen Ländereien eingenommen hat im Auftrag des Herrn. Aber auch Abraham hat praktisch Sieg errungen. Und mich hat diese Stelle erinnert an eine interessante Parallelstelle im Richterbuch. Weiß jemand, woran ich denke? Genau, Gideon in Richter 7. Vielleicht können wir da die entscheidenden Parallelen einmal sehen. In Richter 7. Und zwar, es ist sehr beeindruckend, wie er auch ein großes Heer, aufstellen will zunächst. Er hatte viele Leute, der Gideon, im Unterschied zu Abraham. Der hatte ja nicht so viele, er hat seine Knechte einfach gehabt. Und aus einer späteren Zahl muss man davon ausgehen, dass es 32.000 Kämpfer waren, die er hatte, der Gideon. Denn es heißt in Richter 7, Vers 3, da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Also 32.000 ist dann wohl die Ausgangszahl, nicht? Das ist schon ein großes Heer. Ein Drittel von Pforzheim etwa. Bisschen weniger von der Einwohnerschaft hier. Aber vorher hatte schon der Herr zu ihm geredet in Kapitel 7, Vers 2. Der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, zu groß, zu viele, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen gegen mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Das heißt, sie könnten sich selber den Sieg zuschreiben und sagen, wir waren ja so viele und so gute Kerle, so starke Protzer, nicht, die dann selber alles da gemacht haben. Klar, der Mensch rühmt sich immer gerne selber. Man sagt ja auch, Wenn es einem gut geht, dann schreibt man sich selber zu. Wenn es einem schlecht geht, dann ist Gott schuld. Ja. Kennt ihr auch den Satz? Das ist sehr töricht, liebe Geschwister. Und sehr kurzsichtig. Und auch sehr ungerecht. Nicht? Sehr ungerecht. Und Gideon handelt hier sehr weise. Der sagt dann in Vers 3, lässt er ausrufen, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Die Mutigen. Da hat er schon eine Elite jetzt ausgewählt. Die Ängstlichen, das war die Mehrheit, wie das halt so ist. Die sind umgekehrt. Aber die, immerhin war noch ein knappes Drittel mutige Kämpfer übrig geblieben. Aber da sprach der Herr zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Immer noch. Führe sie hinab ans Wasser. Dort will ich sie dir sichten. Und dann kommt ja dieses bekannte Ereignis, nicht? Mit dem Wasser trinken. Die einen, die schöpfen es mit der Hand aus dem Fluss und die anderen, die haben es geleckt wie Hunde. Und das ist ganz klar, die meisten schöpfen mit der Hand, würde ich wahrscheinlich auch machen. Wer würde wie ein Hund lecken, wenn er Wasser trinkt am Fluss? Ist jemand hier? Ja. Dann dürft ihr kämpfen, dann dürft ihr einen Kampf ziehen. Denn nur die 300 Mann, die geleckt haben, will ich nehmen und durch die will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. So steht es in Vers 7. Interessante Auswahl. Und das hat wirklich Gott so gelenkt. Ja, dann waren nur noch 300 übrig von 32.000. Das ist ein knappes Promille, nicht? Oder Prozent. Prozent. Ja, die Mathematiker, ist ein Prozent ein knappes. Also 1 zu 100. Ja, und Abraham hatte eben auch eine sehr geringe Zahl im Vergleich zu diesem Riesenheer. Und wer hat gesiegt? Vorsicht, wer hat gesiegt? Gott hat gesiegt, sehr gut. Ja, Gott hat den Sieg geschenkt. Sicherlich auch durch diese Menschen, aber der Sieg ist vom Herrn gekommen. Beides Mal, bei Gideon gegen die Midianiter und bei Abraham gegen die Vereinigten Könige von Amraphel und seinen Verbündeten. Ja, er jagte ihnen nach bis Dan und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Das war eine ganz schöne Strecke, bis Syrien hinein. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber einige hundert Kilometer müssen es schon gewesen sein. Nicht? Vom Jordan, Aue, Salzmeer, Totes Meer heute, bis Damaskus sind einige hundert Kilometer. Ich war zwar mal in Israel, aber in Syrien noch nicht, deshalb sind mir die Entfernungen nicht so ganz geläufig. Ja, und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Und jetzt geschieht etwas ganz Entscheidendes, wir kommen jetzt zu einem geistlich wichtigen Punkt. Das andere war ja jetzt zwar auch geistlich wichtig, ja, der Herr schenkt den Sieg, aber jetzt geschieht etwas, was weit, weit ins Neue Testament hineinragt. Und warum dieser Text auch geradezu zum Christfest, so sage ich lieber als Weihnachten, zum Christfest passt. Vielleicht versteht ihr noch den Zusammenhang dann. Und zwar geschieht etwas ganz Geheimnisvolles jetzt. Als nun Abraham zurückkam von dem Sieg über Kedor, Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Shaveh. Das ist das Königstal. Da kommt ihm ein König oder der König von Sodom entgegen. Und bevor dieser aber reden kann, kommt noch ein anderer König, der überhaupt zum ersten Mal in der Bibel hier auftaucht und genauso wieder verschwindet. Er kommt nur noch einmal im Alten Testament vor, dieser König, der jetzt erwähnt ist. Im Neuen Testament spielt er aber auch eine große Rolle. Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn. Abraham gab ihm dann sogar einen Zehnten. Ein ganz geheimnisvolle Gestalt. Der Name zunächst, ich gehe erstmal auf den König Melchisedek ein. Der Name bedeutet Melach oder Malchi, das heißt mein König, und Zedek kommt von Zedekia, Gerechtigkeit. Das heißt, mein König ist Gerechtigkeit, so heißt es wörtlich. Er ist also der König der Gerechtigkeit. Und er wird bezeichnet als König von Salem. Da gibt es zwei Deutungen. Der Ort Salem Das ist aber eher unwahrscheinlich. Die wahrscheinlichere Deutung, auch vom Gesamtzusammenhang her des Alten und Neuen Testaments, ist Jerusalem. Melchisedek, König von Jerusalem. Schon lange bevor David diese Stadt praktisch gegründet hat als Königsstadt, gibt es hier einen König von Salem, dem späteren Jerusalem. Und das Salem, das heißt ja Friede, Shalom kommt daher, oder arabisch Salam, Salem Aleikum, arabisch oder hebräisch Shalom Alechem. Das heißt, Friede sei mit euch. Und zwar nicht nur Friede, wie wir es uns vorstellen, sondern dieser umfassende Heilszustand. Heil, völliges Heil. Befriedung, ja, Geborgenheit, alles dieses heißt Shalom. Wenn man sich also in Israel mit Shalom grüßt, hat es eine ganz umfassende Bedeutung. Nicht einfach nur Friede, das ist ja auch wichtig, aber sei heil, sei geborgen, sei eingehüllt in die Liebe Gottes, bedeutet das. Und der trug, ja, was trägt denn der heraus? Brot und Wein. Ich muss natürlich nicht fragen, woran uns das erinnert. Ja, das Abendmahl, Brotbrechen. Ja, ein Symbol für den Leib und das Blut Christi, bereits hier. Und wir werden gleich noch sehen, dass auch dieser König Melchisedek eine sehr tiefgreifende Bedeutung hat. Er wird hier bezeichnet als ein Priester Gottes des Höchsten, El Elyon im Alten Testament, Gott, der höchste Gott, also nicht die geschnitzten künstlichen Götter und Götzen, die sich die Leute gemacht haben, sondern er ist wirklich der Schöpfer Himmels und der Erde, Gott des Höchsten. Und dieser Melchisedek segnet Abraham. Wer kann wen segnen? Der Höhere den Niederen oder der Niederere den Höheren? Ja, so ist das auch hier zu verstehen. Es wird sogar, ich werde gleich noch auf das Kapitel kommen, im Hebräerbrief nochmal deutlicher auch ausgeführt. Der Höhere segnet den Niedrigeren. Und Abraham steht somit unter Melchisedek. Melchisedek, also dieser Priesterkönig, kann man ihn auch nennen, spricht: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Hier wird Gott nochmal ganz klar bezeichnet als der Schöpfer. Kein Geschöpf oder geschnitzte Figuren, Götzenfiguren, sondern der, der alles geschaffen hat. In einzigartiger Weise. Nur er allein. Er wird gesegnet, Abraham, von diesem Gott. Durch Melchisedek, seinen Priesterkönig. König, Priester und Prophet, so kann man auch sagen. Vielleicht merken wir schon den Anklang. Und dann sagt er: Gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Hier wird es nochmal ganz klar: Gott der Höchste hat ihm den Sieg geschenkt. Es ist nicht seine Leistung. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Hier kommt zum ersten Mal der Zehnte vor. Nicht? Der Zehnte. Da möchte ich eine Stelle auch noch lesen. Am Ende des Alten Testaments wird sicherlich manchen bekannt sein, anderen vielleicht auch nicht. Über den Zehnten. Wer weiß denn nicht, was der Zehnte ist? Was ein Zehntel ist, weiß jeder. Ja? Der Zehnte, das ist praktisch ein Zehntel dessen, was man besitzt, dass man das dem Herrn weitergibt, als Minimum, sage ich mal, für den Herrn und für die Reich Gottes Arbeit. Und da heißt es in Maleachi, ja, wer weiß die Stelle, muss auch erst suchen, über den Zehnten, die bekannte Stelle. Vers 10. Ja, vielen Dank. Genau, ich habe mir sogar angestrichen. Da steht Maleachi 3, Vers 10. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Ja, wir sollen wirklich hier nicht am falschen Ort geizen, wenn es um den Herrn und sein Reich geht. Er wird dann die Fenster des Himmels auftun und Segen herabschütten, die Fülle. aber ich bin auch ein Gegner von Kollektenpredigten, wie es in manchen Kreisen üblich ist. Ja, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und Abraham war ein solcher fröhlicher Geber und gab Melchisedek den Zehnten von allem. Ja, dann will auch der König von Sodom etwas haben. Interessant. Aber Melchisedek kam dazwischen. Der war zwar schon da, dann kam aber Melchisedek und hat diesen Sodom gestoppt. Und jetzt kommt aber er auch zu Wort und sagt, gib mir die Leute oder die Seelen, die Güter behalte für dich. Und Abraham lehnt das ab. Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Genau den Gott, den Melchisedek ja, ihm verkündigt hat, den er auch kennt, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Knechte schon gegessen haben, ja, das konnte man nicht mehr rückgängig machen, und was eben seine Bundesgenossen für sich genommen haben. Das ist deren Verantwortung. Aber ja, also mir war ganz klar, hinter dem König von Sodom, da steht der Versucher, nicht? Gib mir die Seelen. Das erinnert uns an jemanden. Ja, das gibt so ein bekanntes Buch, sogar mit einem ähnlichen Titel. Wir wollen nur deine Seele. Kennt das jemand? Da geht es über Rockmusik, auch sogenannte christliche Rockmusik, könnte man viel dazu sagen. Diese Rockmusik, hier eingefangen werden von solchen ja, finsteren Dingen. Wir wollen nur deine Seele. Und hier heißt auch, gib mir nur die Seelen. Die habe, behalte du. Das Irdische, das lässt er ihm. Er will aber die Menschen haben, ja, dass er sich rächen kann, dass er die knechten kann, die Abraham hier als Beute wohl zurückgebracht hat. Er hat also wohl auch Leute hier zurückgebracht. Und ist Abraham, der lehnt aber ab, die Güter für sich zu behalten. Darum geht es jetzt auch. Er will nichts, was diesem, wir müssen jetzt wieder zurück in die Geschichte selber, er will nichts, was dem König von Sodom zusteht, behalten. Die Güter behalte für dich, die wollte er ihm lassen, aber das hat er nicht genommen. Und wir sollen, so möchte ich es jetzt mal wieder, um ins Bild zu kommen, mit dieser satanischen Versuchung, wenn der Satan uns etwas bieten will, gib mir deine Seele und du wirst Wohlstand haben, so könnte man es ja übertragen, ja, ich will dir alles schenken hier, aber dann, wenn du mal tot bist, kommst du zu mir. In der Hölle sind ja die kleinen Sünderlein, da wird es immer fröhlich sein, so sagt man auch im Faschingsschlager. Raffiniert, ja, wie das da alles abläuft. Aber ein böses Erwachen in Wirklichkeit. Nein, Abraham lässt sich darauf nicht ein. Und zwar interessant, er ist gestärkt worden. Er ist ja gesegnet worden vom König Melchisedek. Und hat vorher die geistliche Speisung, die Stärkung empfangen. Symbolisiert auch hier durch Brot und Wein. Und nun muss ich noch weitergehen. Wenn wir hier schon sagen, dieser König von Sodom ist ein Bild auch, sicherlich reale Figur, ja, das bestreiten wir nicht. Aber auch zugleich, hinter ihm verbirgt sich diese finstere Macht. Sodom wird ja auch in Verbindung gebracht bis heute. Sodom und Gomorra mit Glaubensabfall, Verweltlichung, Gottlosigkeit, satanistische Dinge, sexuelle Ausschweifungen, okkulte Praktiken und so weiter. Und das ist ganz eindeutig dieser Versucher. Ein paar Kapitel weiter wissen wir ja dann, sehen wir dann, wie Sodom und Gomorra untergehen. Nein, Abraham war gestärkt worden durch Melchisedek, durch den Segen, durch die Gaben. Und wer ist nun Melchisedek? Darüber wurden schon manche Bücher geschrieben, nicht? Die beste Erklärung findet sich in der Bibel selber. Zunächst einmal Psalm 110, Vers 4. Da kommt der Name nochmal vor im Alten Testament, Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Und hier geht es um den Messias in diesem Psalm. Es ist ein messianischer Psalm. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So fängt dieser Psalm an. Und das wird auch zitiert in den Evangelien, wo über Jesus nämlich. Ja, der Herr sprach zu meinem Herrn. Die Parallelstelle in den Evangelien. Und nun kommen wir natürlich noch abschließend, der letzten Viertelstunde, zu dieser wichtigen Parallelstelle Hebräerbrief Kapitel 7. Ich möchte jetzt nicht das ganze Kapitel hier lesen, sonst sitzen wir morgen noch, aber die wichtigsten Punkte nochmal. Und es ist interessant, da wird nämlich genau 1. Mose 14 nacherzählt, am Anfang, zusammengefasst. Und es geht ja im Hebräerbrief um das wahre Priestertum, um die zwei Linien des Priestertums, das aaronitisch-levitische Priestertum und das melchisedekische Priestertum. Ich weiß, die Mormonen haben da regelrecht ihre zwei Priesterklassen mit diesen Namen sogar eingerichtet, aber das hat nichts mit der Bibel zu tun, möchte ich wenigstens erwähnen. Nein, hier geht es um das wirkliche aaronitische und melchisedekische Priestertum, wie es in Hebräer 7 dann als Höhepunkt, sage ich mal gerade zum Hebräerbrief, dann dargestellt wird in der Gegenüberstellung. Lassen wir uns überraschen, ich lese einmal ab Vers 1. Beziehungsweise, wir müssen den letzten Vers von Kapitel 6 noch lesen. Da heißt es, Hebräer 6, Vers 20, in das Heiligtum ist für uns eingegangen Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Psalm 110, Vers 4, ja, wird hier aufgegriffen. Und nun heißt es, dieser Melchisedek aber war ein König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Der ging Abraham entgegen, da er von der Könige Schlacht zurückkam und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten aller Güter. Soweit bekannt, ja? Aber jetzt kommt noch eine Auslegung durch Gottes Geist im Neuen Testament. Aufs Erste wird sein Name verdolmetscht, König der Gerechtigkeit. Danach aber heißt er auch König von Salem, das ist König des Friedens. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, dieser Melchisedek. Seltsam, ne? Seltsam. Und nun kommt die Erklärung. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Ja, wir merken, im Grunde tritt in Melchisedek Jesus schon auf, in 1. Mose 14. Jesus hat ja schon existiert vor Weihnachten. Deshalb habe ich gesagt, das ist geradezu eine Weihnachtspredigt heute, oder Christfest. Jesus hat existiert seit Grundlegung der Welt. In ihm ist ja alles geschaffen. Und er ist auch erschienen, sicherlich in Melchisedek, hat Brot und Wein gebracht, praktisch ein Hinweis auf sein Opfer am Kreuz, schon damals. So gehört die Bibel zusammen. Das sind großartige Zusammenhänge. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens dieser Melchisedek. Da ist keine irdische Linie genannt, wie bei den levitischen Priestern, wo das ganz wichtig war. Die kommen ja erst später, Mose und Aaron. Aber Melchisedek, ich sage es nochmal, gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Schaut aber, wie groß der ist, dem Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der eroberten Beute. Zwar die Kinder Levi, die das Priestertum empfangen, haben nach dem Gesetz das Recht, den Zehnten zu nehmen vom Volk, das ist von ihren Brüdern, wiewohl diese gleich ihnen von Abraham abstammen. Aber der nicht von ihrem Stamme war, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte. Und jetzt kommt das, was ich schon mal erwähnt habe. Nun ist es ohne Widersprechen so, dass das Geringere von dem Höheren gesegnet wird. Hier nehmen den Zehnten sterbliche Menschen im levitischen Priestertum, im Tempeldienst zu Jerusalem von Mose und Aaron herkommend. Dort aber bei Melchisedek einer, dem bezeugt wird, dass er lebe. Und sozusagen ist in Abraham auch Levi, der doch selbst den Zehnten nimmt, mit dem Zehnten belegt worden, denn er sollte seinem Vater ja erst noch geboren werden, als ihm Melchisedek entgegenging. Also hier wird gesagt, Levi, das levitische Priestertum, der Stamm Levi, aus dem das aaronitische Priestertum hervorging, Stiftshütte, Tempel und so weiter, ja, auch in gewissem Sinn geht es ja noch im Judentum heute bis heute, in gewisser Weise in der Synagoge, dass dieses Priestertum ist, ich sage es mal jetzt so, minderwertig im Unterschied zu dem, was Melchisedek verkörpert, dieses himmlische, ewige, unsichtbare, geistliche Priestertum, das keine Tieropfer bringt, sondern das sich selber hingibt. Jesus, der sich selber hingegeben hat. Melchisedek, Christus, das ist eine Linie, vielleicht sogar derselbe. Ja, das ist geheimnisvoll, ich möchte es nicht zu sehr interpretieren, aber jedenfalls in Melchisedek war der Sohn Gottes schon vor Bethlehem auf der Erde gegenwärtig, in welcher Weise auch immer man sich das jetzt erklären möchte. Nun, und dann wird hier noch ganz klar gegenübergestellt, Jesus stammte aus dem Stamm Juda und das levitische Priestertum, das sind eben die Leviten. Das wird in den Versen 11 und so weiter ausgeführt. Und Jesus ist Priester nicht und Melchisedek nicht nach dem Gesetz der leiblichen Herkunft, sondern nach der Kraft des unendlichen Lebens. Und jetzt Vers 17, es wird bezeugt, du bist ein Priester ewiglich, ewiglich, nicht zeitlich, nach der Ordnung Melchisedeks. Damit wird das vorige Gebot aufgehoben, darum, dass es zu schwach und nichts nütze war. Denn das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen. Und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen. Und in Vers 26 wird dann noch gesagt, warum Jesus höher ist als dieses irdische Priestertum im Tempel in Jerusalem. Und zwar, er ist der hohe Priester, der heilig ist, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Höher als der Himmel ist, weil er der Sohn Gottes ist. Ein Priestertum, wie wir es auf dieser Erde überhaupt nicht kennen. Abgesehen von solchen Lichtmomenten, wo ein Melchisedek aufgetreten ist, was uns da überliefert wird. Und wo eben der Sohn Gottes dann selber zur Zeit, als die Zeit erfüllt ward, geboren wurde von der Jungfrau Maria, in dem der Heilige Geist ja dieses Kind in ihr hervorgebracht hat, wie auch immer man sich das jetzt vorstellt. Aber Gott, der die Welt geschaffen hat, ihm ist es auch ein geringes, eine Jungfrauengeburt zu ermöglichen. Ja. Ich verstehe nicht, dass manche Theologen sagen, ja, Gott hat die Welt geschaffen, aber Jungfrauengeburt, das übersteigt unsere Vorstellung. Da muss ich sagen, das ist ja völlig widersinnig. Ja. Die Weltschöpfung war ja noch ein viel größeres Wunder, als wenn jetzt hier eine Jungfrau praktisch schwanger wird. Die ganze Welt hat Gott zuerst ja schon geschaffen. Natürlich, es ist dann das Zentrale, es ist der Sohn Gottes. Aber ja, damit dürften wir dann auch kein Problem haben, das zu glauben. Und dann noch ein wichtiger Punkt in Hebräer 7, Vers 27, damit möchte ich jetzt dann auch schließen. Ihm, nämlich Jesus, ist nicht täglich Not wie jenen hohen Priestern im Tempel, ja, zuerst für die eigenen Sünden Opfer zu tun. Die müssen immer für die eigenen Sünden zunächst auch opfern. Tiere opfern, Sündenböcke in die Wüste schicken und so weiter. Für die eigenen Sünden und danach für die Sünden des Volks haben sie geopfert. Die müssen also mussten immer zuerst sich selber entsühnen, reinigen lassen durch Opfer. Aber Jesus, er hat das getan, ein für alle Mal, lesen wir, da er sich selbst opferte. Er hat nicht für sich geopfert, sondern sich für uns. Das ist etwas ganz anderes. Für sich musste er nichts opfern. Er hat sich geopfert. Versteht ihr den Unterschied? Nicht? Also er hat sich selber für uns hingegeben. Aus Liebe, als der ewige und vollkommene Sohn Gottes. Amen.